Also mein Name ist Rubina Möhring, ich stamme aus Berlin, lebe allerdings schon seit Anfang der 70er Jahre in Wien. Als Studentin bin ich gekommen für ost-südosteuropäische Geschichte, bin typisch hängen geblieben, habe hier mein Doktorat gemacht, unterrichte auch inzwischen an der Uni und bin aber primär Journalistin und Autorin und leite Report ohne Grenzen hier in Österreich seit 2001 ungefähr. Wir hatten damals den Regierungswechsel zu Schwarz-Blau, was wir jetzt wieder haben. Und ich war Fernsehredakteurin beim ORF und habe gesehen, wie da die Leute verschoben wurden, inklusive meiner Person. Und habe mir dann gesagt, so geht das nicht weiter. Und darum der Job wurde mir angeboten bei Reporter, habe ihn angenommen, ehrenamtlich. Und habe das einfach betrieben, weil ich auch fand, dass auch die jüngeren Kolleginnen und Kollegen sehen müssen, dass man im aufrechten Gang auch ganz gut durchs Leben kommt.
Frau Möhring, Reporter ohne Grenzen stellt fast jährlich fest, über einen langen Zeitraum schon, dass Österreich immer besser dasteht als Deutschland, was die Pressefreiheit anbelangt. Gibt es dafür Erklärungen oder ist das eher Zufall, dass Österreich immer einen Tick besser dasteht, aber eigentlich stehen beide Länder gleich gut da oder gleich schlecht?
Das hängt damit zusammen, dass Österreich zehnmal kleiner ist als Deutschland oder Deutschland zehnmal größer als Österreich. Es geht ja nicht um die Qualität des Journalismus bei diesem Ranking, sondern einfach gibt es Verstöße seitens Regierungen, seitens Organisationen etc. etc. Und wenn das so ist, dann ist natürlich die Möglichkeit in Deutschland zehnmal größer. Und so kommt es, dass Österreich, obwohl vielleicht die Situation viel schwieriger ist hier in Österreich als in Deutschland, kommt Österreich doch besser weg als Deutschland. Da sehe ich einen wesentlichen Grund.
Bleiben wir doch gleich dabei. Ist es in Österreich schlechter geworden, seitdem die Kurzregierung im Amt ist, seit Mitte Dezember?
Ja, das ist absolut und ich bin auch sicher, dass im nächsten Jahr das Ranking negativer sein wird für Österreich. Wir hatten ziemliche Ausfälle vor allem seitens der Regierungspartei FPÖ, wo ja der Vizekanzler und FPÖ-Vorsitzender behauptet hatte, ein Fernseh-Anchorman, ein Moderator lügt, was unglaublich ist. Er hat dann zwar zurückgezogen, also das ist Satire und Scherz. Vizekanzler dürfen solche Scherze nicht machen. Sonst beherrschen sie ihren Job nicht, würde ich sagen. Dann wurde einmal gesagt, Pressesprecher seien ja auch Journalisten oder der Innenminister war das, dass sein Pressesprecher auch früher Journalist gewesen sei. Das sind verschiedene Sachen. Das Ziel dieser Partei ist, glaube ich, Journalisten zu Pressesprecher zu machen. Und das wiederum ist nicht die Aufgabe von Journalisten und das ist nicht im Sinne der Pressefreiheit. Es hat sich dann auch weiter gesteigert. Der wahrscheinlich künftige Vorsitzende des Stiftungsrates, das ist so der Aufsichtsrat des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und Radios, hatte die Arbeit des ORF-Korrespondenten in Ungarn kritisiert und hat gesagt, es sei zu kritisch Orbán gegenüber gewesen, anlässlich der Wahlen der letzten. Was nicht stimmt, ich kenne ihn selbst, das ist ein sehr, sehr guter Mann, sehr objektiv und wenn was nicht in Ordnung ist, dann muss man das auch benennen können. Da fand ich gut, dass der Generaldirektor des ORF gesagt hat, so, dessen Vertrag wird bis 21 verlängert, weil Steger dann auch noch gesagt hatte, das ist dieser Herr von der FPÖ, der Aufsichtsratsvorsitzende werden möchte und auch seinen Schwiegersohn da hinein geschmuggelt hat inzwischen oder schmuggeln will, dass er dafür ist, dass ungefähr ein Drittel der Korrespondentenposten eingezogen werden oder diese Personen eingezogen werden, wenn sie nicht ordentlich in Anführungszeichen berichten. Und das ist meiner Meinung nach ein Skandal.
Haben Sie denn den Eindruck, dass die Kolleginnen und Kollegen beim ORF wehrhaft genug sind, also vor allen Dingen insgesamt auch stark auftreten? Oder nimmt der Großteil jenseits von Star-Moderatoren wie Armin Wolf das letztlich schweigend hin?
Sie formieren sich schon. Das ist natürlich auch ein bisschen, Angst ist auch da. Erstens ist nicht jeder ein Held. Zweitens haben viele auch Familie und haben Angst um ihre Existenz, weil der Markt hier ist natürlich auch zehnmal kleiner als in Deutschland. Und es ist an die Sprache gebunden, dieser Beruf, weitgehend. Ich könnte mir vorstellen, also im Radio gibt es einen großen Aufstand, weil das Radiokulturhaus ja geschlossen werden sollte und nun also Redaktionen auch auf den sogenannten Kügelberg, also in die Zentrale gelegt werden sollen. Da gibt es schon starken Widerstand. Ob es allerdings so weit kommen kann hier, wie es in Tschechien zum Beispiel gewesen ist, wo ja wirklich ein Streik war, das möchte ich im Moment noch nicht beurteilen. Wenn es hart auf hart geht, vielleicht doch.
Nun ist es ja so, dass man sicherlich nicht der Regierung untersagen kann, sich kritisch gegenüber Medien zu äußern. Wo besteht denn die neue, andere Qualität vielleicht zu Vorgängerregierungen? Gibt es tatsächlich, dass hier Leute ausgewechselt werden, regierungstreue Leute eingesetzt werden, dass Zensur ausgeübt wird?
Also es ist ja so, erstens, was ich sehr bedauere, ist, dass der Kanzler selbst nie dazu zu diesen Ausfällen Stellung nimmt. Das wäre seine Arbeit, eigentlich wäre es sein Job und seine Aufgabe, wenn sein Regierungspartner ein bisschen zu weit geht oder sehr zu weit geht sogar, ihn zurückzupfeifen. Das macht er beim Thema Antisemitismus, weil das im Moment en vogue ist, 70 Jahre Israel. Aber bei diesen Dingen nicht. Und ich glaube, es ist ihm auch ganz recht, dass da die FPÖ so vorprescht. Da muss er sich die Hände nicht schmutzig machen. Es ist so, es gibt schon eine gewisse Art Zensur. Es ist ein Regierungssprecher eingesetzt worden. Na gut, warum nicht? Es gibt Pressesprecher von den Ministerien. Man hat so das Gefühl, es wird jede Woche so ausgelost, welches Ministerium kommt jetzt dran und darf was sagen und die anderen dürfen nichts sagen. Das halte ich für sehr gefährlich, dass also Journalisten nicht recherchieren können, frei recherchieren können, sondern vertröstet werden auf spätere Termine oder gar nicht vorgelassen werden.
Haben Sie denn den Eindruck, dass das, was Viktor Orban in Ungarn gemacht hat, so anfänglich so eine Art Blaupause ist für das, was die FPÖ hier mit der Medienlandschaft, vor allen Dingen auch der öffentlichen Rundfunkanstalten vorhat?
Das ist durchaus zu befürchten. Ich meine, Vizekanzler Strache und Bundeskanzler Kurz haben ja während des Wahlkampfs gewetteifert, wer mit Orban besser befreundet ist. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich meine, gerade wie diese Regierung mit dem ORF umgeht, lässt einiges befürchten. In Ungarn war es ja so, da hat Orban sofort öffentliches Radio, öffentliches Fernsehen und die nationale Nachrichtenagentur unter einen Hut gebracht. Dieselben Redakteure machen alle drei Jobs, heißt, es ist eine mehr oder minder gleichgeschaltete öffentliche Meinung da. Kritische Radiosender erhielten keine Lizenz mehr und ich sage immer, wenn ein Sender, der früher vor allem Diskussionen kritisch gesendet hat, auf einmal nur noch Musik spielt, dann weiß man, wie weit es ist. Ja? So weit ist es hier auf keinen Fall. Aber wie am ORF gesägt wird, das ist schon sehr bedenklich.
Können Sie das kurz beschreiben, wie gesägt wird?
Also zum Beispiel unser Bundespräsident selbst hat auch gesagt kürzlich, es geht nicht an, dass der ORF von der Regierung gezahlt wird, sondern er muss gebührenfinanziert werden, um unabhängig zu sein. Würde er aus dem Budget der Regierung, und das könnte durchaus ein Ziel sein, gezahlt, dann sind das natürlich Lakaien oder müssen sie Lakaien der Regierung sein und das berichten, was die Regierung will. Und das ist ja nicht der Sinn auch eines öffentlich-rechtlichen Senders. Öffentlich-rechtlich heißt nicht, dass der Sender der Regierung gehört, sondern eigentlich der Gesellschaft, dem Staat. Einflussnahme personell wird es sicher geben. Das gibt es aber immer bei Öffentlich-Rechtlichen. Das wissen Sie auch aus Deutschland. Und selbst wenn jemand bei der richtigen Partei ist und dennoch kritisch ist, wie man beim ZDF gesehen hat, bleibt er auch nicht Chefredakteur. Wie stark das diesmal sein wird, wird man sehen. Jedenfalls werden Namen gehandelt, die man eigentlich noch nie im Kollegenkreis gehört hat, ja, die sich aber brav irgendwo politisch korrekt im heutigen Sinne raufgearbeitet haben. Das ist sehr gefährlich. Nun ist es auch so, dass natürlich die FPÖ inzwischen viel erfahrener und besser ausgebildet ist, als sie 2000 war. Damals hatten sie überhaupt, waren sie nicht vorbereitet. Diesmal sind sie vorbereitet und das merkt man. Und man wird an der Qualität der Sendung sehen, wie das so weitergehen wird. Ja, es werden manche Sendungen eingestellt werden, es werden Konkurrenzsendungen geschaffen werden. So kann man ja auch Sendungen kaputt machen, indem man einfach ein Gegenprogramm im zweiten Kanal sendet. Und dann sinken die Seherzahlen und dann ist es eben nicht mehr so attraktiv, diese frühere kritische Sendung, wie sie früher war.
Das Einwirken auf die öffentlich-rechtlichen Sender ist ja eine Methode von Regimen, den Medienmarkt in ihrem Sinne umzukrempeln. Ein anderes Instrument ist der Entzug von Werbeaufträgen, Werbebuchungen durch die Regierung oder staatsnahe Konzerne. Als wir darüber mit dem Sprecher von Orbáns Regierung Kovács gesprochen haben, sagte er sehr flapsig, warum kommen Sie denn zu uns? Gucken Sie doch mal nach Österreich. Sind diese Instrumente hier auch schon im Einsatz?
Nicht nur seit heute oder nicht nur seit dieser Regierung. Auch die Vorregierung hat also sehr, sehr viel Geld und andere davor auch in Inserate gesteckt und zwar in den Gratisblättern vor allem, weil die natürlich am meisten gelesen werden, dass sie damit diese Schundblätter, verzeihen, wenn ich das sage, unterstützt haben. Steht auf einer anderen Stelle. Und das war eigentlich eine staatliche Subvention für käufliche oder wie sie gehofft hatten, käufliche Blätter, ja. Und so macht es diese Regierung jetzt natürlich auch. Das hat sich eingebürgert. Zweitens ein Beispiel, also wir haben hier die Kronenzeitung, die Frau des Herausgebers, Dichand, ist gleichzeitig Herausgeberin des einen Gratisblattes Heute. Die wurde jetzt vom Bundeskanzler eingesetzt als Universitätsrätin an der medizinischen Fakultät. Das hat ihr sicher geschmeichelt, nehme ich an. Und dann gibt es eben ja, die Methode, und das haben wir gesehen bei dem Schwarz-Blau 1. Beim Standard erschienen immer weniger Inserate. Das ist eine kritische, liberale Zeitung. Nicht im Umfang, aber inhaltlich vergleichbar mit der Süddeutschen Zeitung. Da schmolzen die Inserate dahin, weil er eben nicht brav, in Anführungszeichen, berichtet hat. Er hat eine sehr gute, sehr kritische Leiterin des innenpolitischen Ressorts. Die wurde dann, oder sie sind sich dann einig geworden, dass sie besser nach Brüssel geht als Korrespondentin, weil sie und ihre Leute keine Interviews mehr bekommen haben. Also so kann man ja auch Druck ausüben, nicht nur mit Inseraten, sondern einfach mit Informationsverweigerung.
Eine gängige Methode, aber nicht nur in Staaten mit autoritären Merkmalen, ist ja, dass Regierungen immer dazu mehr übergehen, Social-Media-Plattformen zu nutzen für ihre eigene Regierungskommunikation oder Propaganda. Wie schätzen Sie das ein? Also die FPÖ ist da wohl sehr stark unterwegs, aber innerhalb des Bevölkerungsspektrums sicherlich nur ein einziges kleines Marktsegment möglicherweise. Aber gibt es da eine Verlagerung der Medien? Politik, sage ich mal, dass man tatsächlich den klassischen Medien Erstinformationen dadurch entzieht, dass man sie zuerst auf eigenen Plattformen in der eigenen Sicht darstellt und dann bleibt nichts mehr übrig, als tatsächlich auch immer dann mit der Regierung sich zu arrangieren, um dann an Erstinformationen zu kommen.
Ja, also die FPÖ war wirklich die Erste, die das erkannt hat, auch mit einem eigenen Sender, wo sie auf YouTube dann kleine Beiträge gemacht hat. Das ist mit Twitter eingerissen seit Trump, der ja auch Journalisten für Feinde des Volkes hält oder der Bevölkerung hält. Und auf diese Art und Weise entzieht man natürlich Informationen. Andererseits muss man auch nicht sehr breit argumentieren, sondern man stellt eine These in den Raum und damit hat es sich. Ja? Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Auch sehe ich darin eine Unterminierung des Journalismus. Ich meine, wir sollten doch auch heute nicht vergessen, dass Journalismus und Medien einmal oder seit der Aufklärung als die vierte Säule im Staat gelten, nämlich als konstruktive Kritik an der Regierung, als Gegenpart, als eben nicht nur Echo, sondern auch als Widerspruch, wenn es notwendig ist. Wenn auf diese Art und Weise Journalisten oder der Journalismus eliminiert wird oder eingegrenzt wird, dann hat das nicht mehr sehr viel mit Journalismus zu tun, sondern mit Hofberichterstattung.
Wie beurteilen Sie denn die Tendenz, die man jetzt schon beobachten kann, dass dem ORF ebenfalls nicht mehr zugebilligt wird, so massiv online präsent zu sein? Ist das eher, um Zeitungen zu schützen in ihrem Geschäftsmodell oder eher, um praktisch politische Kommunikation zu monopolisieren und zu sagen, ihr habt damit nichts zu tun und haltet euch da aus diesem Geschäft raus? Was ist Ihre Einschätzung?
Also das geht natürlich darum, den Einfluss des ORF zu minimieren. Das geht darum, ihn zu schwächen, auch in seiner Akzeptanz zu schwächen oder in seiner Verbreitung zu schwächen. Und zum Dritten geht es darum, dass Redakteure, die twittern und ihre Meinung dabei sagen, auch in die Schranken zu verweisen, um es mal freundlich zu sagen, und ihnen dadurch eine weniger große Basis oder Fläche zu geben, um zu kommunizieren. Ich halte es für sehr gefährlich. Ich halte, und das wird man vielleicht erst wieder sehen, wenn man keinen, oder es werden, ist vielleicht nur sichtbar in Ländern, die nicht demokratisch sind. Ich halte öffentlich-rechtliche Medien für sehr, sehr wichtig. Auch wenn sie manchmal in die Knie gehen, das passiert überall auf der Welt. Aber es braucht einfach eine weitgehend objektivierende Berichterstattung in einer gesunden Demokratie. Und für ein politisches Bewusstsein in der Bevölkerung, das für die Bevölkerung gut ist. Wenn die Bevölkerung, und das ist ja die Arbeit von Journalisten, sie geben Informationen weiter, sie informieren, sie kommen dem Menschenrecht auf Informationen nach. Sie sind Dienstleister. Sie sind keine Selbstdarsteller, manche natürlich auch, aber im Prinzip ist ihr Job eine Dienstleistung. Wenn eine Gesellschaft nicht mehr von verschiedenen Seiten Seiten informiert wird, auch mit verschiedenen Meinungen konfrontiert wird, dann schläft sie langsam ein. Das ist ja ganz klar. Wenn überall nur die gleiche Meinung kommt oder die gleiche Info, dann wird es ziemlich langweilig auf die Dauer. Dann holen sich andere Informationen durchs Internet auch. Social Media ist meiner Meinung nach ein Medium oder sind Medien für eine intellektuell bevorzugte Bevölkerungsschicht, nennen wir das mal so, auch ausbildungsmäßig. In Ländern, wo es wenig Internet gibt, informieren sich die Menschen nur über Radio und Fernsehen. Wenn dann das öffentlich-rechtliche Fernsehen und Radio praktisch Staatsfernsehen ist, dann bekommen sie auch keine Informationen, mit der sie etwas anfangen können oder wo sie vergleichen können oder nachdenken können. Aber nachdenken ist wichtig.
Die Frage ist ja letztlich auch, was will denn die Bevölkerung? Also das eine ist die Frage, welches Angebot kriegt sie, und das andere ist die Frage, was für welche Angebote fordert denn die Bevölkerung ein? Gibt es denn Protest, sage ich mal, aus der Öffentlichkeit gegen die Versuche beim ORF umzukrempeln oder möglicherweise boulevardgenehme Medien zu bevorzugen gegenüber den kritischen Medien, oder ist der Bevölkerung das egal?
Ich weiß nicht genau, wer die Bevölkerung ist. Es kommt auch darauf an, wie man eine Bevölkerung an die Politik heranführt, nämlich auch schon dann in den Schulen. Ja? Ich hielt es zum Beispiel für sehr wichtig, dass politischer Unterricht und Medienunterricht, und zwar nicht, welchen Knopf drücke ich, sondern wie erkenne ich Codes, politische Codes im Internet, dass das schon in den Volksschulen begonnen wird. Weil nur so kann man mündige Bürger erziehen. Wenn man keine mündigen Bürger und Bürgerinnen haben will, dann lässt man das sein und berieselt sie mit den Informationen, wie man sie haben will. Dann werden sie auch nicht viel anderes wollen als das. Ja? Es gibt auch hier in Österreich natürlich Gruppen, und die werden immer stärker und es werden auch immer vernetzter, die sich dagegen wehren. Das ist eine Frage der Zeit und das hängt auch von der Massivität der Politik der Regierungsparteien ab.
Gibt es so eine Stimmungslage wie in der Schweiz, als man tatsächlich dann zur Volksabstimmung schritt, um auch die Fronten zu klären, einmal durchzutesten, dass man auch hier in Österreich sowas wie eine Beitragsmüdigkeit, würde man in Deutschland sagen, hier sind es ja Gebührenmüdigkeit oder sogar Gebührenablehnung verspürt, dass die Leute sagen, dafür zahlen wir nicht mehr?
Also es war ein Riesenglück für Österreich, diese Abstimmung in der Schweiz. Denn da sollte gerade etwas Ähnliches in Österreich initiiert werden. Und natürlich sollten die Gebühren abgeschafft werden. Ja, natürlich hatte man schon sehr viele so weit, dass sie sagten, wozu sollen wir die Gebühren zahlen, bla bla bla. Dann kam das Ergebnis der Schweiz und dann gab es einen Stimmungsumbruch. Das war ein Segen. Ich wüsste nicht, wie das sonst ausgegangen wäre oder ausgehen würde. Sie haben es dann, glaube ich, zurückgezogen. Es war auch so in den Ämtern, da war gleichzeitig ein Volksbegehren gegen die Gebühren, da war ein Frauenvolksbegehren. Als erstes wurde dann vorgelegt, das ORF-Gebühren-Volksbegehren. Dann sage ich, das will ich überhaupt nicht unterschreiben. Warum legen Sie mir das vor? Achso, das wollen Sie nicht unterschreiben? Sage ich, nein, ich bin für Gebühren. Ach, Sie sind für Gebühren? Und so weiter. Und so ging das weiter. Und jetzt wird darüber nicht gesprochen.